Das Sonntagsgespräch auf Bayern Plus mit Tom Viehweg.
Grüß Sie, kennen Sie das noch von früher? Vielleicht aus Ihrer Kindheit. Man hatte was ausgefressen oder angestellt, man wollte aber nicht Farbe bekennen. Man hat sich gerettet in eine Notlüge und hat den Eltern etwas vorgeflunkert. Und dann kam, der strenge Blick, oft genug von der Mutter. Ich sehe es dir doch an der Nasenspitze an, dass du lügst, hieß es dann. Ja, und so ganz erschrocken hat man sich dann gefragt, verrät sie mich wirklich, meine Nasenspitze? Sich verstellen oder lügen gar, das liegt dem Menschen in den Genen irgendwie, unter anderem, aber die Körpersprache, die lügt tatsächlich nie oder sehr selten. Und wenn es vielleicht nicht die Nasenspitze ist, man kann Menschen tatsächlich lesen, lernen. Das geht. Wie das geht, worauf man achten muss und wie man es interpretieren kann, darauf hat sich mein heutiger Gast spezialisiert. Ute Herzog ist sogar Trainerin fürs Menschenlesen. Und da, Frau Herzog, spielt die Nasenspitze tatsächlich eine Rolle oder keine Rolle?
Also es ist ein bisschen vereinfacht, nur die Nasenspitze. Es sind tatsächlich mehrere Merkmale, die man an den Menschen beobachten kann und wo man dann auch erkennen kann, wenn sich die Stimmung ändert oder wenn jemand lügt.
Prima, dann werden wir darüber sprechen, welche Merkmale das sind. Ich freue mich, dass Sie uns heute begleiten. Ute Herzog ist bei mir zu Gast im Sonntagsgespräch auf Bayern Plus. Sie ist Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und Fachfrau fürs Menschenlesen. Bleiben wir doch erstmal dabei. Mimik und Körpersprache, das ist das eine. Aber wie wichtig ist auch die Stimme beim Menschenlesen? Spielt die auch eine Rolle?
Die Stimme ist tatsächlich auch sehr wichtig. Der Klang der Stimme, da interpretiert man auch immer was rein. Man hört Emotionen. Am wichtigsten ist die Körpersprache selbst. Und am unwichtigsten ist tatsächlich das, was man kognitiv wahrnimmt. Also die Stimme liegt da irgendwo dazwischen in der Bedeutung.
Und die Stimme kann man natürlich auch leicht verstellen, wenn man die Stimme beruflich beispielsweise nutzt. Das heißt, es ist da auch besonders schwierig, ganz ehrlich zu beurteilen, was eine Stimme uns sagt.
Wir haben ja alle so ein Bauchgefühl. Das heißt, ich kann zwar schauspielern, aber der andere wird es trotzdem irgendwie merken. Also vielleicht jetzt nicht die wahre Intention, die dahinter steht, aber er wird einfach spüren, irgendwas ist da nicht richtig.
Das Gesicht dagegen ist, sagt man, die kleinste Bühne der Welt, habe ich mal gelesen in der Vorbereitung. Stimmt das aus Ihrer Sicht auch?
Absolut, absolut. Also aus dem Gesicht können Sie alles erkennen. Zum einen natürlich die aktuellen Emotionen an der Mimik, an den Mikroexpressionen. Also das sind diese kleinen Gesichtsausdrücke, die so übers Gesicht huschen. Das kann Angst sein, das kann Staunen sein, das kann einfach lächeln sein, sich freuen.
Wann lernen wir diese kleinen Mikrobewegungen in unserem Gesicht? Schon als Kind, oder?
Die bringen wir tatsächlich schon von Geburt an mit. Und das Tolle an diesen Mikroexpressionen, also an der Mimik, ist, dass es tatsächlich überall gleich ist. Also egal, wo ein Mensch herkommt, egal in welcher Kultur er aufgewachsen ist, es sind immer die gleichen mimischen Eindrücke, die jemand hat. Und wir lernen das einfach schon als Baby, dass wenn sie in den Kinderwagen reinlächeln, dann lächelt das Baby ganz automatisch zurück.
Gerade mit Babys ist ja die erste Kommunikation ja tatsächlich die übers Gesicht. Das ist ja auch das, was die Babys am Anfang am besten wahrnehmen können. Die können ja noch gar nicht so gut sehen. Ja. Und das Gesicht der Mutter ist ganz wichtig für sie.
Absolut, ja.
Wenn man sagt, das Gesicht ist eine Bühne, ist es dann so, dass man da was Kunstvolles aufführt, oder ist das meiste, was uns das Gesicht erzählt, doch eben das Ehrliche eines Menschen?
Ich glaube, das ist abhängig von dem Menschen. Also es gibt Menschen, die sehr darauf bedacht sind, zu Schauspielern einen gewissen Eindruck zu machen. Aber wenn jemand jetzt einfach er selber ist, dann sind auch einfach die mimischen Eindrücke echt und ehrlich. Man muss halt ein bisschen genau hingucken. Das Problem ist immer, dass wir nur sehen, was wir sehen wollen. Das heißt, wir haben so einen bestimmten Eindruck von der Person und dann suchen wir nach weiteren Kriterien, die diesen Eindruck bestätigen. Und wenn man davon ein bisschen weggeht, und das ist eben das, was ich den Leuten versuche näher zu bringen, dann kann man viel mehr Dinge erkennen und dann kann man auch echte Emotionen hinter dem Gesichtsausdruck erkennen, den jemand vielleicht gerade macht, weil er tapfer lächelt zum Beispiel. Aber sie sehen Trauer oder sie sehen Angst, wenn sie einfach genauer hinschauen.
Man kann ja auch was weglächeln.
Ja, aber auch da, Sie kennen das bestimmt auch von sich selbst, man erkennt so ein unechtes Lächeln. Und man sagt auch, ein echtes Lachen oder Lächeln, das sind auf jeden Fall die Augen beteiligt.
Ganz wichtig.
Also zum einen natürlich der Ausdruck der Augen, aber auch die Falten um die Augen, weil die Augenringmuskulatur einfach mitbewegt wird. Und bei einem unechten Lachen, das kriegt man gar nicht hin. Also das wird dann krampfig. Und was Sie auch beobachten können, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Lachen echt oder unecht ist, ist, wenn es zu lang dauert, wenn es so im Gesicht einfriert. Mhm. Also man sagt, eine echte Emotion dauert in der Regel nicht länger als 7 Sekunden.
Man sieht es ja oft, wenn Leute fotografiert werden oder irgendwelche Prominente auf einem roten Teppich, die können es so richtig anknipsen, dieses Lachen.
Genau.
Und es ist aber tatsächlich nicht echt, sondern quasi nur in dem Moment für die Fotografen gedacht.
Ja.
Man kann auch gar nicht sehen, wie es in demjenigen aussieht eigentlich.
Er gibt sich wahrscheinlich auch sehr viel Mühe, dass man das nicht sieht, wie es wirklich aussieht. Ja.
Ute Herzog ist heute zu Gast bei uns, die Menschenleserin aus Nürnberg. Ist das ein Attribut, was Sie gerne hören? Oder es ist ja jetzt keine Berufsbezeichnung, auch keine Qualifikation, die man erwirbt, sondern es ist ja was aus der Praxis Stammendes.
Also ich finde, es trifft ganz gut und ich höre es auch ganz gerne, ja. Also der Hintergrund sind natürlich diverse Ausbildungen, Trainerausbildungen, eine Coaching-Ausbildung. Aber ich habe mich eben auf dieses Menschenlesen spezialisiert.
Wie Sie dahin gekommen sind, darüber werden wir noch sprechen. Das heißt, Sie machen das beruflich oder vermitteln Sie anderen Menschen, wie sie andere Menschen lesen können?
Beides, beides. Also zum einen wird natürlich meine Expertise angefragt und zum anderen sind natürlich viele Menschen daran interessiert, das Menschenlesen auch selber zu lernen. Also ich biete beides an.
Und wer kommt da zu Ihnen? Für wen eignet sich das, was Sie anbieten?
Anfangs, als ich angefangen habe, waren es in erster Linie so Privatpersonen. Aber die Privatpersonen haben ja auch ein Berufsleben. Und es haben sich aus meinen ersten Seminarteilnehmern sehr interessante Kontakte auch in Unternehmen ergeben. Und ich bin jetzt mittlerweile sehr viel in Firmen unterwegs, speziell mit Teams, weil da dieses Menschenlesen unglaublich hilfreich ist. Also zum Beispiel, wenn sich Teams noch nicht gefunden haben oder wenn es einfach Konflikte innerhalb von Teams gibt.
Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Kollegen hat, mit dem man zusammenarbeiten soll oder muss, aber man versteht sich irgendwie nicht oder man hat die Chemie stimmt nicht, wie man so sagt.
Genau. Jeder Mensch ist ja einzigartig, hat seine Persönlichkeit, hat seine eigene Sicht auf die Welt. Und normalerweise guckt man halt einfach durch seine Augen oder durch seine Brille und der andere tut das auch. Und wenn die Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind, dann geht es komplett aneinander vorbei. Und das Menschenlesen hilft einfach dabei, dieses Verständnis für den anderen zu entwickeln. Also das heißt noch lange nicht, dass ich den anderen jetzt mögen muss und dass ich mit dem abends ein Bier trinken gehe. Aber es bedeutet, dass ich akzeptiere, dass er anders ist und dass ich einfach versuche, mit ihm irgendwo auf eine gemeinsame Ebene, auf einen Kompromiss zu kommen.
Dann lassen Sie uns auf das Lesen, das eigentliche Lesen eines Menschen nochmal zurückkommen. Wir haben vorhin über die Mimik, über das Gesicht gesprochen, über diese kurzen, schnellen Gesichtsausdrücke, die uns etwas erzählen können. Aber es gibt ja auch eine langfristige Information, die uns ein Gesicht geben kann quasi, wenn man sagt, okay, der Mensch sieht aus, so wie er aussieht, aber das ist vermutlich kein Zufall, dass er so aussieht.
Genau. Also da geht es um ist ein bisschen ein sperriger Begriff, um die Psychophysiognomie, besser bekannt als Face Reading, wobei Face Reading ein bisschen was anderes ist als das, mit dem ich arbeite. Und diese Psychophysiognomie ist das Lesen von Gesichts- und Körperformen. Also das setzt praktisch voraus, dass jemand einfach schon gewisse Eigenschaften mitbringt und man ihm die auch im Gesicht und am Körper ablesen kann. Also wirklich an den Ohren, an den Augen, an der Nase, an dem Mund und auch an den Körperformen an sich. Das ist einfach so eine Grundintention, die schon da ist.
Dann bin ich froh, dass ich heute Kopfhörer aufsetze, weil dann kann man schon mal meine Ohren nicht sehen. Aber es ist tatsächlich so, dass jemand, der mit Ihnen zusammenkommt und das weiß, dass Sie das tun und dass Sie das gut können, dass die Leute auch ein bisschen skeptisch sind nach dem Motto, Frau Herzog scannt heute wieder oder was kann sie aus mir herauslesen heute?
Es ist wirklich lustig. Also wenn ich jemanden kennenlerne und man unterhält sich erst so ein bisschen und alles ist ganz locker und irgendwann fällt dieser Begriff Menschenlesen, dann ist es immer so, dass die Leute einfrieren. Also dass dann erstmal so dieses und dann sage ich halt immer, vergiss es, bleib locker, habe ich alles schon gelesen. Und die meisten lachen dann und dann normalisiert sich das wieder. Aber es ist für die Leute irgendwas, ja, beängstigend ist jetzt vielleicht übertrieben, aber irgendwas, was sie irritiert und wo sie dann so Sorge haben, dass sie bei irgendwas ertappt werden.
Und können uns diese Merkmale auch auf eine falsche Fährte führen oder sind die immer so verlässlich, dass sie sagen, ich habe den Menschen schnell gelesen, alles klar, ich weiß Bescheid und das ist dann auch tatsächlich so oder werden sie auch manchmal überrascht?
Die Psychophysiognomie ist ja keine anerkannte Wissenschaft. Also empirische Erhebungen gibt es dazu nicht, also zumindest nicht nach meiner Kenntnis. Und man muss sehr gut aufpassen, man darf sich niemals an Einzelmerkmalen festhalten. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, der hat eine runde Nase und dann ist der so und so. Das ist natürlich Quatsch, sondern man guckt auf mehrere unterschiedliche Merkmale und guckt, wo passen Sachen zusammen und wo widersprechen sich auch Dinge. Und sowas ist dann nämlich auch sehr hilfreich, das setze ich auch im Coaching gerne ein, um einfach auch so Widersprüchen in der Persönlichkeit auf die Fährte zu kommen. Also wo ich verschiedene Dinge beobachte, die Leute anspreche und die dann sagen, wie kommen sie denn jetzt da drauf? Und wo man plötzlich eine ganz andere Gesprächsebene auch kriegt.
Das heißt, es hat fast schon was Hellseherisches dann. Nicht nur sehen, sondern quasi auch hinter die Kulissen eines Menschen blicken können.
Hinter den Vorhang gucken, ja.
Wir sprechen jetzt schon ein paar Minütchen hier am Vormittag und da kann ich Sie doch einfach mal fragen, ich wage es einfach mal, was haben Sie denn bisher so aus mir rauslesen können? So fragen Moderatoren vermutlich gerne, ja, aber ich möchte einfach mal die Probe aufs Exempel machen.
Ja, also an Ihnen sehe ich und ich meine, es ist immer alles wertfrei. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen.
Nein, sprechen Sie ganz frei.
An Ihnen sehe ich viele runde Formen. Mhm. Also runde Formen zeigen mir einfach, dass Sie eher so ein Mensch sind, der gern mit anderen Menschen zu tun hat. Das sieht man zum Beispiel an den Bäckchen. Also man nennt es Kontaktbäckchen im Gesicht, wenn da so runde Backen da sind.
Meine Mutter sagt immer, das sind hohe slawische Wangenknochen. Man merkt, wo ich herkomme, so genetisch, so eher aus Osteuropa.
Ja, da gucke ich eben auf andere Dinge. Und eben auch der Kopf ist relativ rund. Vom Körper her ist es eher rund und eher mit kürzeren Gliedmaßen. Und man sagt in der Psychophysiognomie, das ist eher so das Ruhenaturell. Also das sind so die Felsen in der Brandung, die sich nie so leicht aus der Ruhe bringen lassen, die aber auch jetzt nicht unbedingt aus dem Flugzeug springen.
Nee,
den Kick zu kriegen. Und ich sehe bei Ihnen auch an der Unterstirn so einen Wulst und den ordnet man dem Bewegungsmenschen zu. Das heißt, wenn ich das sehe, dann sind es Leute, die erstmal gut sind im Beobachten und die einfach auch so einen gewissen Tatendrang haben. Okay. Und diese Dinge sind schon da. Und dann sehe ich aber eine relativ kleine, feine Nase. Das heißt, wenn Sie jetzt so ein Powermensch wären, der sich so durchsetzen will und der so ganz viel vorantreiben will, dann wäre diese Nase klassisch viel größer, dann wäre die vielleicht auch so ein bisschen hakenförmig. Okay. Und das sehe ich bei Ihnen nicht, sondern es ist eher so diese feine, zurückgenommene Nase. Und so nähere ich mich halt so einer Persönlichkeit und gucke mir halt so verschiedene Aspekte an. Ich sehe sie jetzt nur von vorne. Um sie richtig zu beurteilen, müsste ich sie noch im Profil angucken.
Das machen wir dann später, sonst würden wir uns vom Mikrofon abwenden. Aber schon mal ganz interessant, so eine runde Sache. Aha. Und Bewegungsmensch, aber jetzt nicht in Sachen selber sich bewegen, oder?
Nicht unbedingt, ja. Nee. Also
also bisher stimmt auch tatsächlich alles.
Eher im Kopf.
Es ist faszinierend. Gibt es auch prominente Beispiele, wo Sie sagen, das ist jetzt ganz typisch oder Annegret Kramp-Karrenbauer hat es gerade nicht leicht oder die Kanzlerin, ist, können wir ja auch über Jahre schon beobachten, relativ detailliert, wie sie sich verändert. Sind das interessante Personen für Sie auch?
Ja, natürlich. Also die Kanzlerin ist natürlich ganz besonders spannend, weil die eigentlich, also man nennt es in der Psychophysiognomie empfindungsnaturell, eigentlich jemand ist, der sehr verkopft ist, der sehr zurückgenommen ist, der sehr bei sich ist, der lang über Dinge nachdenken muss. Und dann fragt man sich natürlich, was macht so jemand an der Spitze der Republik? Und wenn man dann genauer hinguckt, dann kann man zum Beispiel an den Ohren erkennen, dieses Verantwortungsbewusstsein. Also ich glaube nicht, dass eine Frau Merkel Bundeskanzlerin ist, weil sie einfach sich toll fühlt und weil sie einfach so die große Nummer sein muss, sondern weil sie eben glaubt, sie kann das und sie hat die Verantwortung, sich da um die Dinge zu kümmern. Und bei ihr ist natürlich körpersprachlich hochinteressant, weil da gar nichts los ist. Also früher, wenn man alte Bilder von ihr anguckt, dann war sie einfach mit mit hängenden Armen dagestanden und das wirkt natürlich auf uns unbewusst sehr passiv. Mhm. Und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, diese Raute
das, was sie mit den Händen immer macht. Ja? Insbesondere dann, wenn sie fotografiert wird, allerdings, habe ich gesehen.
Nee, sie tut das, also was ich beobachte, immer. Und sie legt dann so ganz sanft die Finger aneinander. Das heißt, dann ist sie sehr bei sich und sie hebt damit ihre Arme in den Aktionsbereich, also in den Oberkörperbereich. Und das sind alle so unbewusste Signale, die wir auch aufnehmen. Und damit suggeriert sie uns mehr Tatendrang. Also total spannend, da könnte man stundenlang allein über diese beobachtbaren Dinge sprechen.
Ihre beiden Kinder, weiß ich, sind schon erwachsen. Von daher weiß ich tatsächlich nicht so genau, wann waren Sie das letzte Mal bei einem Speed-Dating, Frau Herzog?
Ich muss gestehen, ich war noch nie bei einem Speed-Dating.
Tatsächlich. Seit den 90ern ist es ja und ist es immer noch in, so als Gesellschaftsspiel. In einer eng bemessenen Zeit, sind ja oft nur ein paar Minuten, haben da Menschen die Gelegenheit, sich gegenseitig abzuklopfen und abzufragen. Dann ertönt ein Gong und dann geht es zur nächsten potenziellen Partnerperson. Und nach dem Speed-Dating kann man sich dann entscheiden, ob man den kennengelernten Menschen wiedersehen möchte. Worauf würden Sie beim Speed-Dating vermutlich am meisten achten?
Natürlich aufs Gesicht. Und ich würde natürlich rein schon berufsbedingt, würde ich mir natürlich sofort die Gesichts- und Körperformen anschauen und hätte dadurch schon so einen groben Eindruck von dem Charakter der Person. Und dann würde ich mich tatsächlich auf den Bereich um die Augen und über den Augen konzentrieren, weil man da eben auch die echten Emotionen sieht. Und das mag natürlich in so einem Speed-Dating sehr spannend sein, weil derjenige sich ja vermutlich gerade fürchterlich Mühe gibt, gut rüberzukommen, aber er eben sich trotzdem verrät, natürlich auch körpersprachlich, was er denn gerade dann so über mich denken würde. Also vielleicht wäre es mal eine ganz gute Idee, zu sowas hinzugehen.
Und das führt mich zu der Frage, gibt es dann möglicherweise tatsächlich sowas wie Liebe auf den ersten Blick?
Davon bin ich überzeugt, ja. Das gibt's. Also das ist einfach diese Chemie zwischen zwei Menschen. Und was wir anfangs schon mal gesagt hatten, man geht ja auf wenige Merkmale. Das heißt, ich kann mich, jetzt übertrieben gesagt, in ihre Nase oder in ihre Ohren oder in ihre Stimme verlieben. Und was eben dann oftmals im echten Leben passiert ist, dass man dann merkt, dass dieser erste Eindruck, den man hatte, dann doch nicht so vollständig war und da vielleicht noch ganz andere Charaktereigenschaften dazukommen, die dann nicht mehr so liebenswert sind. Und der große Nachteil, wenn man sich auch beruflich mit dem Menschenlesen befasst, ist, dass man von Anfang an genauer hinschaut. Das heißt also, mir so ein bisschen der Spaß an der Liebe auf den ersten Blick vergangen.
Tatsächlich. Man kann ja auch sagen, man hat sich tatsächlich in eine Stimme verliebt oder die Augenfarbe war beim ersten Treffen so in dieser Abendstimmung. Aber es ist tatsächlich dann eigentlich nur ein kleines Detail. Und wie Sie sagen, es sagt über den Menschen eigentlich noch vermutlich gar nichts aus.
So ist es ja.
Das war vermutlich auch in der Urzeit erstmal so. Da ging es erstmal darum zu gucken, tust du mir weh, bringst du mich um oder lässt du mich leben, wenn wir uns gerade hier irgendwo im Dschungel treffen.
Genau, also das ist ja auch die Aufgabe dieses ersten Eindrucks, wirklich in einer Sekunde oder in 3 Sekunden, was auch immer, sofort festzustellen, ist derjenige gefährlich für mich oder kann ich dem vertrauen? Und wir sind halt, trotz dass wir so hochtechnisiert sind, immer noch ein Stück weit Höhlenmenschen. Und haben immer noch diese gleichen Automatismen. Jetzt geht es ja heute selten um Leben oder Tod. Es geht aber wirklich darum, ist mir derjenige eher sympathisch oder unsympathisch? Und das entscheiden wir in einem Wimpernschlag.
Keine zweite Chance für den ersten Eindruck?
Nee, leider nicht.
Was ich oft feststelle, der Händedruck ist auch sowas, was man quasi am Anfang einer Beziehung oder eines Treffens ja einfach mal so mitbekommt, wenn man dem anderen die Hand reicht. Ist das auch letztlich doch eher Zufall, ob man sich richtig gut trifft, ob der andere gut zudrückt oder ist das auch für Sie schon also ein Kapitel im Menschenlesen?
Also das ist in meinen Seminaren ein ganz großer Punkt, das probiere ich auch mit den Teilnehmern aus. Auch das kommt natürlich so aus unseren Urzeiten, ein Händedruck ist Kräftemessen. Also da kann man wirklich ganz vieles erkennen, natürlich die Druckstärke. Dann kann man gucken, wie groß ist denn der Abstand zwischen den zwei Personen. Und dann haben sie natürlich solche fantastischen Beispiele, wie vielleicht haben sie es schon mal gesehen, der Händedruck zwischen Donald Trump und Emmanuel Macron.
Richtig,
das sind Schlachten, die da nonverbal geschlagen werden. Ja. Und dann kann man wirklich gucken, wer hat den Daumen oben, wer zieht, wer drückt, wer lässt als erstes los. Also da steckt ganz viel drin in so einem Handschlag.
Und jemand, der eher nicht kräftig zudrückt, ist das automatisch jemand, der auch nicht viel zu bieten hat emotional, der vielleicht schwach ist? Kann ich das daraus schon schließen?
Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil da kommen wir jetzt wirklich ins Schubladendenken. Aber es ist zumindest schon mal ein Indiz dafür, dass es niemand ist, der sehr forsch an die Dinge rausgeht und rangeht und der auch von Anfang an schon dominieren möchte. Aber da, wie gesagt, auch das wieder ein Einzelmerkmal, und da warne ich immer sehr davor, eben nicht sofort in eine Schublade reinzudenken.
Wie viel davon, was wir lesen in dem anderen, ist tatsächlich unbewusst? Was können wir quasi voraussetzen, dass der andere uns völlig ungefiltert präsentiert, wenn wir ihn anschauen?
Also man sagt, es ist immer schwierig, das prozentual festzulegen. Es gibt eine Studie dazu, die sagt, ungefähr 10% sind bewusst, der Rest ist unbewusst. Ich stelle mir es mal vor wie so einen Eisberg, wo oben das Spitzchen rausschaut und unten dran hängt dieser riesige Berg. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit dem, was wir bewusst und was wir unbewusst wahrnehmen.
Was öfter schon hier angeklungen ist im Sonntagsgespräch, wenn wir zum Beispiel Schauspieler hier haben, dass die sich oft beklagt haben über Schubladendenken, dass sie oft irgendeine Rolle gespielt haben oder von ihrem Äußeren in irgendeine Schublade gesteckt wurden, Bösewicht oder Liebhaber oder attraktive Blondine, die eher so leicht im Leben zurechtkommt und dann nie wieder aus dieser Schublade rausgekommen sind. Ist das etwas, was auch damit zu tun hat, wie man Menschen liest oder wie Publikum jemand wahrnimmt, der im Kino oder auf der Leinwand oder im Fernsehen etwas darstellt, was sofort in so eine Schublade führt?
Ja, unser Gehirn an sich ist träge. Das hat es gerne einfach. Und Schubladen sind toll, die verbrauchen nicht viel Energie. Und was Sie da beschreiben, das ist natürlich das, was auch Leute, die jetzt nicht prominent sind, die nicht Schauspieler sind, trifft. Die haben vielleicht mal irgendeine Aussage getätigt oder die haben irgendeine bestimmte Art, sich zu bewegen, und zack sind sie in der Schublade und kommen nicht mehr raus. Also es wird schon oft sehr oberflächlich miteinander umgegangen. Ja.
Und führt dieses Lesen auch dazu, dass man sich gegenseitig anpasst, also dass man einfach den anderen tatsächlich scannt und dann schlussendlich beschließt, wie muss ich mich verhalten, damit ich dem entspreche, was der vielleicht von mir erwartet?
Ja, also da bin ich jetzt nicht so einverstanden damit, weil ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich zu verstellen. Mhm. Also dann einfach dem anderen irgendwas vorzuspielen, ist Quatsch. Aber man kann, wenn man das möchte, sich tatsächlich auf den anderen einstellen. Also klassisch ist jetzt zum Beispiel im Bewerbungsgespräch. Und Sie sind jetzt der Interviewer und der Bewerber ist sehr aufgeregt. Das heißt, Sie können ihm körpersprachlich dann einfach Ruhe signalisieren. Sie können, man nennt es pacen und leaden. Das klingt jetzt recht hochtrabend, aber Sie passen sich praktisch so ein bisschen ihm an und dann übernehmen Sie körpersprachlich wieder die Führung.
Aber ich werde nicht auch aufgeregt.
Nein.
Ich lehne mich eher zurück und sage ihm, entspann dich auch so wie
genau,
ich, oder?
Genau. Und dann signalisieren Sie praktisch nonverbal diese Entspannung und dann geht der andere ganz automatisch mit.
Muss ich oder sollte ich immer ich selbst bleiben, auch wenn ich das Gefühl habe, dass mich der andere lesen kann?
Ich denke schon, ja.
Das hat was mit Authentizität auch zu tun?
Absolut, ja.
Und das führt uns wieder da weg, dass wir uns eigentlich verstellen, weil wir denken, dass der andere vielleicht es von uns erwartet.
Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich auch sehr mit sich selbst beschäftigt hat, also dass man sich selbst sehr reflektiert hat und dass man auch seine Wirkung auf andere reflektiert hat. Weil oftmals kommen Leute zu mir und sagen, ich komme immer so arrogant rüber, dabei bin ich schüchtern. Und das ist genau das, was passiert mit den Schubladen, weil die halt körpersprachliche Signale senden, die der andere als arrogant wahrnimmt. Und da kann man, wenn man das möchte, tatsächlich auch dran arbeiten und kann sagen, okay, dann stelle ich mich halt mal anders hin oder dann achte ich halt mehr auf den Blickkontakt zum Beispiel.
Und das, was wir tatsächlich lesen können, wir haben ja vorhin über das Bewusste und Unbewusste gesprochen, auch das ist tatsächlich auch erlernbar, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Aber es gibt ja auch Dinge, die man tatsächlich unbewusst tut. Also so, dass man während des Gesprächs irgendwo hingreift oder sich durch die Haare fährt oder mit der Hand an den Hals sich greift und ähnliche Dinge mehr. Das wird ja auch so bei Verhören, in Kriminalfilmen oft thematisiert. Ja, also der Lügendetektor quasi, aber der eigentlich nur auf die Körpersprache achtet. Also da gibt es vieles, was wir vermutlich wirklich nicht steuern können, oder?
Das ist richtig, ja. Also man sagt ja auch, oder Sami Molcho hat das gesagt, der große Körpersprache-Papst, genau, mit dem bin ich auch aufgewachsen. Mhm. Der hat gesagt, der Körper spricht immer. Und es ist tatsächlich so, dass die körperliche Reaktion, die Körpersprache schon lange passiert ist, bevor überhaupt das Gehirn bewusst eingesprungen ist, bevor irgendwas gesagt wurde. Und was ich zu diesen Gesten sagen möchte, da gibt es ja ganz viele Bücher, die sich sehr leicht machen, wo dann gesagt wird, also wenn sich jetzt jemand am Kopf kratzt, dann lügt er oder so. Das ist natürlich Quatsch, sondern wenn man wirklich Lügen oder einfach auch Emotionsveränderungen erkennen möchte, dann muss man auf das gucken, was sich verändert. Also was plötzlich ungewöhnlich ist, wenn jemand, der vorher ganz ruhig war, zappelig wird oder umgekehrt. Daran kann man dann eher was erkennen. Also ich warne davor, wirklich diese Einzelsignale zu interpretieren, weil dann sind wir wieder in den Schubladen.
Wobei, glaube ich, es schon interessant ist, auch mal auf die Beine und Füße einen Blick zu werfen. Die sind, glaube ich, am ehrlichsten.
Ja, also die Füße sind meine absoluten Lieblinge, weil selbst bei Menschen, die sehr trainiert sind, also zum Beispiel Politiker, die haben ihre Mimik gut unter Kontrolle, die haben ihre Körpersprache trainiert, aber auch die vergessen ihre Füße. Und dann strampeln die und zappeln die und verraten sich einfach. Oder auch, wenn sie sich in einem Gespräch gegenüberstehen, wenn sie wirklich auch geistig bei ihrem Gegenüber sind, dann zeigen die Fußspitzen aufeinander. Und wenn sie eigentlich schon woanders sein möchten, dann zeigen die Fußspitzen weg. Ich habe früher auf vielen Messen gearbeitet und als ich das verstanden hatte mit den Füßen, habe ich mir eine Menge unnütze Gespräche erspart, weil ich dann immer wusste, okay, der andere, der will nur noch weiter, der ist mir jetzt noch höflich zugewandt, aber eigentlich hat er schon gar keine Lust mehr. Und dann habe ich die auch ziehen lassen.
Und die Stellung so der Füße oder Beine, wenn man sagt, okay, man sitzt quasi beide Menschen in eine Richtung oder man ist eher konfrontativ, bedeutet das auch was?
Das kann was bedeuten. Also tatsächlich, wenn man sich spiegelt, dann ist man auch eher beieinander. Es ist aber auch so, dass jeder so eine Lieblingsseite hat, zum Beispiel jetzt mit überschlagenen Beinen. Drum kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt mein Bein rechts überschlage und ziehe aber in die andere Richtung, dass ich dann nicht bei Ihnen bin. Ich habe vielleicht einfach die Lieblingsseite. Aber ich werde mich trotzdem mit dem Körper, wenn ich bei Ihnen bin und auch sein möchte, werde ich mich mit dem Körper eher Ihnen zuwenden. Also auch da einfach mal gucken, was kann ich denn noch beobachten und wie setze ich das in Relation zueinander.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Signale es gibt, wenn man beispielsweise gern mit jemandem Zeit verbringt, wenn man das als angenehm empfindet. Wie ist es umgekehrt, wenn man jetzt in der U-Bahn sitzt und jemand setzt sich neben einen und macht sich da breit oder wie auch immer? Wie sollte man da reagieren oder wie sollte man da signalisieren, ich fühle mich nicht wohl? Geht das überhaupt?
Das geht tatsächlich. Also das werde ich auch oft gefragt, zum Beispiel, wenn man im Gespräch ist und steht sich gegenüber und gefühlt ist der andere zu nah, dann hat man die Möglichkeit, sich einfach seitlich zu stellen. Das heißt, mit der Schulter an den anderen.
Die kalte Schulter zeigen.
Genau. Das kann man tatsächlich mal ausprobieren. Das macht sofort ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Und man sagt auch, es gibt diese Nase-Nabel-Regel. Das heißt, wenn ich mich jemand zuwende, dann wende ich mich ihm zuerst mit der Nase zu und anschließend mit dem Nabel, also auch mit dem Oberkörper. Und so ist es auch, wenn ich mich von jemand abwende, dann geht zuerst der Körper weg und dann geht praktisch erst der Blickkontakt verloren. Und das ist auch jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in der Straßenbahn natürlich auch eine Möglichkeit, sich selber breiter zu machen oder sich einfach anders hinzusetzen, also praktisch dieses Konfrontative zu vermeiden, was einem so ein großes Unbehagen macht.
Und Sie haben vorhin gesagt, er ist mir zu nah, beispielsweise der andere Mensch. Das heißt, es gibt schon so eine Art Individualdistanz, die eingehalten werden muss.
Ja.
Und wenn ich möchte, kann ich die aber auch bewusst unterschreiten, vermutlich, wenn ich jemanden bedrohen möchte, dominieren möchte.
Selbstverständlich. Man muss noch gar nicht jemand dominieren oder bedrohen wollen. Manche Menschen haben einfach ein anderes Nähe- und Distanzbedürfnis als man selber.
Die sind distanzlos.
Genau. Und auch da kann man eben schon viel beim Händedruck erkennen, also wie weit der Abstand ist. Es gibt ja Leute, die geben Ihnen gleich mit gestrecktem Arm die Hand und es gibt Leute, die fallen Ihnen schon schier um den Hals. Und das muss noch gar nicht böse Absicht sein, sondern das ist vielleicht einfach der Persönlichkeit geschuldet.
Manchmal braucht es einen Schubs von außen, um auf die richtige Laufbahn zu kommen. So war das auch bei Ihnen. Das, was Sie heute tun, hauptsächlich, das war Ihnen jetzt nicht so in die Wiege gelegt, außer vielleicht Sami Molchow.
Ja.
Sie haben als Kind schon Sendungen mit ihm gesehen.
Absolut.
Mit diesem großen Pantomimen ursprünglich. Und er hat ja auch dann quasi eine Mimikschule draus gemacht und letztendlich auch eine Körpersprachenphilosophie.
Ja.
Den haben Sie als Kind tatsächlich schon gesehen?
Ja, also wenn ich da mal Fernsehen schauen durfte, dann haben wir eben diese Samstagabendsendungen geguckt und da gab es dann eben manchmal Sammy Molchow als Pantomime. Und das hat mich total fasziniert. Und als ich dann in dieses Thema sehr viel später eingestiegen bin, war tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, mir alle Sammy Molchow Bücher zu holen und damit einfach erstmal anzufangen.
Angefangen haben Sie aber mit was ganz Solidem. Sie haben erstmal eine kaufmännische Ausbildung beschritten, um mal was zu haben, was ordentlich ist. Und haben dann verschiedene berufliche Stationen durchmacht. Und letztlich sind Sie aber durch eine eher unangenehme Erfahrung oder eine Krise auf dieses Thema Menschenlesen gekommen.
Richtig, ja. Das war, ist jetzt schon einige Jahre her, so rund um meinen 40. Geburtstag. War eh eine schwierige Zeit, auch mit den Kindern. Die haben damals sehr stark pubertiert. Und ich hatte Schwierigkeiten bei mir im Job, den ich sehr gerne gemacht habe mit einer Kollegin, mit der ich einfach nicht zusammengekommen bin. Und mein Arbeitgeber wollte mich unbedingt behalten und hat gesagt, Mensch, wir lassen dich coachen, vielleicht kannst du dir da was rausziehen. Und habe mich dann praktisch das erste Mal bewusst mit mir selber auseinandergesetzt, mich selber reflektiert und eben auch ganz viel verstanden über diese zwischenmenschlichen Dinge. Und lange Geschichte kurz gemacht, am Schluss war für mich klar, das möchte ich erstens mal weiter vertiefen und das möchte ich anderen beibringen.
Und das Aha-Erlebnis jetzt in Bezug auf die Kollegin war, ich muss mich erstmal mit mir selbst beschäftigen, bevor ich mich mit ihr beschäftige?
Das Aha-Erlebnis war tatsächlich, ach so, die ist einfach anders als ich. Also ich habe mich grün und schwarz geärgert über die. Und in dem Moment, wo mir klar war, das ist einfach eine ganz andere Persönlichkeit und wir haben einfach einen ganz anderen Blick auf die Welt, ein ganz anderes Verhalten, in dem Moment war diese Wut weg. Und diese, sage ich mal, ist ein bisschen übertrieben, diese Verzweiflung, dass man da einfach nicht zusammenkommt. Ich dachte mir, okay, die ist einfach anders und wir werden nie ein Bier zusammen trinken. Und das hat mich schon unglaublich entspannt.
Das heißt, man muss Dingen auch manchmal einfach ihre Bedeutung nehmen. Richtig. Und dann wird es gleich automatisch leichter.
Genau, genau. Also einfach auch mal akzeptieren, dass Dinge anders sind, als man das selber sieht. Und dass man da nicht dagegen ankämpfen muss und dass der andere in den seltensten Fällen das tut, um einen selber zu ärgern.
Können Sie heute eigentlich noch unbeschwert im Café sitzen, Frau Herzog, und andere Menschen beobachten? Oder fällt es gleich so aus, dass Sie eben jeden Einzelnen, der an Ihnen vorbeigeht, lesen und scannen?
Also ich sage immer, ich gucke nur für Geld, das stimmt nicht ganz. Nein, es ist tatsächlich schon ein bisschen Fluch, weil es natürlich schon immer sehr präsent ist. Aber ich sitze wahnsinnig gerne im Café und gucke mir die Leute an. Und ich mache dann immer auch so Motto-Tage. Also einmal gucke ich nur Füße, einmal gucke ich nur Nasen, einmal gucke ich nur Arme, um da einfach auch selber im Training zu bleiben und da halt wirklich immer feiner differenzieren zu können. Also es macht riesig Spaß, aber es ist schon oft präsent. Also wenn ich jemand Unbekanntes treffe, dann gucke ich natürlich auch, was ich rauslesen kann, ja.
Das heißt, wenn man das üben kann, trainieren kann, heißt es auch, letztlich kann auch jeder Menschen lesen lernen.
Ja, absolut, ja.
Ist jetzt nicht einem bestimmten Personenkreis vorbehalten, eine bestimmte Gabe hat?
Nein, es kann wirklich jeder lernen und jeder hat auch eine andere Spezialität, sage ich mal. Der eine kann am meisten mit Körpersprache anfangen. Der andere guckt eben eher physiognomisch, wie der andere beobachten Verhalten. Und ich biete eben alles an und sage, such dir aus, mit was du gerne einsteigen willst und wo du dir am meisten rausziehen kannst.
Menschen lesen für Einsteiger heißt tatsächlich das Seminar zum Einstieg. Was erwartet einen da und wie lange dauert das?
Genau, also das Menschenlesen für Einsteiger ist ein Tagesseminar, findet meistens samstags statt. Und da stelle ich eben diese drei Bereiche vor. Also wir haben einen Part Körpersprache, wir haben so eine Einführung in das Face Reading und wir haben einen Part Verhalten. Da machen wir auch so eine ganz kleine Persönlichkeitsanalyse, so für die Selbsteinstufung. Und der Zweck ist tatsächlich aufzuzeigen, was man alles beobachten kann. Und dann biete ich natürlich unterschiedliche Vertiefungen an, wo man dann frei wählen kann, was man weitermachen möchte.
Und die meisten, die zu Ihnen kommen, die werden geschickt oder kommen freiwillig?
Nee, also es kommen tatsächlich alle freiwillig. Weil es ist, glaube ich, auch so in jedem Menschen drin, dass er da einfach auch Lust drauf hat. Ne? Also keiner möchte sich selber lesen lassen, aber alle möchten natürlich gern andere lesen.
Das heißt, jeder lebt auch in seiner eigenen Wirklichkeit. was mich dazu führt, was ja oft mit Social Media beschrieben wird, dass man in so einer Blase eben auch lebt und die Welt quasi auch nur durch diese eine Brille wahrnimmt.
Das ist so, ja. Also jeder hat seine eigene Sicht auf die Welt und jeder hat aber auch die Möglichkeit, diese Sicht zu erweitern. Eben indem er anfängt, sich mit sich zu beschäftigen, diese Selbstreflexion und dann auch wirklich auf andere schaut, Dinge erkennt, Dinge beobachtet und dann eben auch, wenn er das möchte, Dinge anders machen kann.
Also auch so eine Art Achtsamkeit entwickelt, die möglicherweise dann auch zwischenmenschliche Vorurteile, wenn man es jetzt mal gesellschaftlich betrachtet, abbauen könnte?
Absolut, ja, klar.
Das Sonntagsgespräch heute im Zeichen der Körpersprache und des Menschenlesens mit Ute Herzog, meinem heutigen Gast, die auch ein Buch geschrieben hat vor nicht allzu langer Zeit mit einem interessanten Titel: Schwierig sind immer die anderen. Wer ist denn ein schwieriger Mensch für Sie?
Ach, da gibt's einige. Und in dem Buch finden sie sich auch wieder. Also ich habe mir natürlich große Mühe gegeben, es so zu formulieren, dass jetzt niemand direkt erkennen kann, wer gemeint ist. Aber es fängt zum Beispiel an mit der Geschichte über einen Nachbarn. Das war einfach so vom ersten Moment an die völlige Antipathie zwischen uns. Und genauso hat sich dann das Verhältnis auch über die Jahre entwickelt und da hilft es eben dann mal innezuhalten und zu sagen, was stört mich denn eigentlich? Und muss ich immer alles auf mich beziehen? Und da habe ich für mich selber viel dazugelernt und gebe das eben auch anderen weiter, die mir die Rückmeldung geben, ach, jetzt verstehe ich das und jetzt kann ich da loslassen oder jetzt kann ich mich vielleicht auch mal amüsieren über was und ein bisschen schmunzeln.
Und kann es sein, dass uns das an den anderen Menschen stört, was uns gleichzeitig auch an uns eigentlich stört?
Ja, das kann sein. Also es können uns Dinge stören, die wir selber gar nicht mögen, also wo wir einfach sehr konträr sind. Es können uns aber auch Dinge stören, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein paar Pfunde auf den Hüften habe, die ich eigentlich loswerden möchte und mir ist jemand gegenüber, der selber sehr unsportlich, sehr schlaff wirkt, dann kann sein, dass der mich stört, weil er mich an meine eigene Unzulänglichkeit erinnert.
Weil er ein Spiegel ist letztendlich,
ja,
und
richtig.
Der spiegelt mir in dem Fall was, was ich gar nicht so richtig
genau
sehen möchte.
Ja. Und es ist total spannend, sich da selber mit seinen Gedanken auf die Schliche zu kommen.
Und heißt es, dass ich mit diesem Menschen auch nie wirklich warm werde?
Muss nicht sein.
Bis er abnimmt? Bis er so ist, wie ich gerne aussehen würde, quasi?
Muss nicht sein. Und ich meine, auch da sind wir dann wieder bei den Einzelmerkmalen. Also nur, weil er vielleicht ein paar Pfunde zu viel hat und ich habe ihn in die Schublade sortiert, geht gar nicht. Können ja da ganz viele Eigenschaften sein, die sehr wohl zu mir passen und die ich sehr wohl gut finde. Ich muss halt dem Menschen nur die Chance geben, indem ich von diesem Vorurteil, das ich da gefällt habe, einfach auch mal einen Schritt zurücktrete und genauer hingucke.
Das lohnt sich also zu lesen, aber es lohnt sich auch, Sie zu besuchen und mit Ihnen einen Workshop zu machen beispielsweise. Kann man sich überhaupt komplett davon freimachen, immer beobachtet zu werden, oder ist es etwas, was man beispielsweise durch einen Workshop bei Ihnen etwas entspannter sehen kann, dass man so ein bisschen Frieden schließt mit sich auch, dass man sich auch was vergibt und sagt, mein Gott, ich könnte doch auch einfacher, leichter durchs Leben gehen.
Das ist tatsächlich so ein Ziel. Also dieses Selbstreflektieren hat ja auch immer was zu tun dann mit sich selbst akzeptieren. Also das war auch mein Einstieg damals, als ich selber gecoacht wurde. So erst dieses, nee, und so möchte ich ja eigentlich gar nicht sein. Und am Schluss kommt dann doch raus, okay, das bin ich halt und ich mache halt das Beste aus mir, das Beste, was ich werden kann. Und das kann man eben auch den anderen Menschen zugestehen und kann sagen, okay, macht es anders als ich, aber erreicht auch gute Dinge. Und vielleicht findet man auch tatsächlich dann den Punkt, wo man sich gegenseitig helfen kann, sich gegenseitig befruchten kann und wo dann jeder rausgeht und sagt, ich fühle mich jetzt besser und ich habe so eine Win-Win-Situation.
Das ist das, was Sie in den letzten Jahren entwickelt haben, zu einem Art Hauptberuf. Sie haben aber auch darüber hinaus sich beschäftigt, beispielsweise mit Belastungen im Beruf, mit dem drohenden Burnout, was ja auch viele im Arbeitsleben betrifft. Helfen Ihnen da Erkenntnisse aus dem Bereich Menschenlesen auch in diesem Bereich, der ja quasi an eine Krankheitsdiagnose grenzt?
Absolut. Also natürlich ist sehr scharf die Grenze. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Therapeut, aber ich sehe natürlich Dinge. Also die kann man physiognomisch kann man eben schon Krankheiten, Stresssymptome erkennen, körpersprachlich natürlich auch aus dem Verhalten sowieso. Und ich finde, das macht die Sache rund. Also, dass ich mit dem, was ich beobachte oder was ich auch selber reflektiere, einfach auch was anfangen kann. Und letztendlich geht es ja immer darum, gut zu leben, also gesund zu sein, gesund zu bleiben, auch psychisch gesund zu bleiben. Und mit dem Menschenlesen kann ich einfach Dinge noch besser erkennen.
Jetzt sind Sie hier, weil wir das spannend und gut finden, was Sie tun und auch nachfragen wollten. Aber die Welt ist natürlich voller Coaches und voller Lebensberater. Wie findet man einen guten?
Ich glaube, es gibt nicht den idealen Coach. Also ich weiß, es gibt noch ein, zwei Mitbewerber da auf dem Markt, aber ich glaube, dass auch nicht jeder Coach zu jedem Coaching-Nehmer passt. Und wie man den findet, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, durch Sprechen. Also durch einfach sich austauschen, zu gucken, passt die Chemie, was mir auch wichtig ist, weil ich eben selber viele Ausbildungen durchlaufen habe, ist es jemand, der das auch wirklich gelernt hat? Oder ist es jemand, der sich dazu berufen fühlt, aber wo einfach der Hintergrund fehlt? Und ganz wichtig finde ich auch, dass ein Coach weiß, wo die Grenzen sind. Also wo er einfach nicht mehr weiterhelfen kann und wo er an jemand anderen weiter verweisen sollte.
Ute Herzog war heute mein Gast, die Menschenleserin aus Nürnberg. Und wer was von ihr lernen möchte, der kann sich umtun auf ihrer Internetseite uteherzog.de zusammengeschrieben. Und dort findet man auch beispielsweise Themen und Termine, wo man sich mit ihnen persönlich mal treffen kann.
Selbstverständlich, ja.
Und das Buch nochmal zum Mitschreiben, schwierig sind immer die anderen. Auch das kann man ganz normal auf den üblichen Wegen sich besorgen. Haben es Tiere eigentlich einfacher, Frau Herzog, als Menschen? Weil Tiere haben ja eine sehr ausgeprägte Körpersprache, wenn man davon ausgehen will. Da stellen sich die Nackenhaare auf, da werden die Zähne gefletscht und schon ist das Verhältnis klar. Ist es bei uns komplizierter?
Ich glaube, es ist bei uns komplizierter, weil ich glaube, dass wir mehr schauspielern als die Tiere. Also ich glaube, die sind wesentlich ehrlicher und zeigen ihre Emotionen da offener. Und dann ist eigentlich alles klar. Wie es dann ausgeht, ist natürlich immer abhängig von der Situation. Aber wir Menschen sind ja immer sehr bemüht, krampfig auch irgendwas was darzustellen, was wir glauben, was jetzt richtig ist oder was gewünscht ist oder was gut ankommt. Und wenn wir da einfach ein bisschen davon abrücken würden, ich glaube, das wäre schon ganz hilfreich.
Und wo uns das Menschenlesen dann auch helfen kann, da kommen wir quasi wieder zum Anfang der Sendung zurück, wo wir gesagt haben, gerade das sich verstellen oder etwas vorspielen, sollte man sich freimachen davon. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Vielen Dank.
Das Sonntagsgespräch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf Bayern Plus.